ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart am Mikrofon. 400 Kilogramm fertige Partydrogen und Grundsubstanzen haben Zollfahnder in Nauen in den letzten Tagen sichergestellt. Im Industriegebiet dort war ein Drogenlabor. Jetzt ist die Halle komplett ausgeräumt. Die Bilanz der Fahnder fasst rbb24-Reporterin Oda Tischewski zusammen.
Kanister über Kanister, Tonnen flache Plastikwannen. Weißer, halbtransparenter Kunststoff, darin eine gelblich-braune Flüssigkeit. Alles scheint damit verklebt und verschmiert zu sein. Die 8 Fotos, die das Zollfahndungsamt am Vormittag von der Drogenküche in Nauen veröffentlicht hat, beenden jeden Gedanken an ein schillerndes Mafialeben. Die Drogenproduktion auf etwa 500 Quadratmetern erscheint durch und durch improvisiert. Brandenburgs Innenminister René Wilke blickt zufrieden auf den Ermittlungserfolg.
Das ist ein sehr großer und beträchtlicher Fund, der da gemacht wurde. Insofern auch ein großer Schlag, der den Kolleginnen und Kollegen dort gelungen ist. Es war ja ein Fund des Zolls, wo dann wir polizeilich unterstützt haben. Und ich glaube, das kann man durchaus als Erfolg, sogar als großen Erfolg gegen die organisierte Kriminalität bewerten.
Beim ersten Betreten der Halle waren am Mittwoch vergangener Woche 3 Beamte verletzt worden. Sie mussten mit Verätzungen im Krankenhaus behandelt werden. Seither war die Durchsuchung der Halle unter größten Vorsichtsmaßnahmen erfolgt. In Schutzanzügen und mit Atemmasken arbeiteten Zollfahndung und Polizei, technisches Hilfswerk und die freiwilligen Feuerwehren Seite an Seite. Mehr als eine Woche lang. Am Ende wurden 400 Kilo Rauschgift gefunden, 12 Lkw-Ladungen Rohstoffe abtransportiert. Für Einsatzleiter Henner Grote nach eigenen Angaben das größte Labor, das er in über 30 Jahren bei der Drogenfahndung gesehen habe. Für viele Nauener noch immer unfassbar.
Ich gehe da öfter lang joggen, also da ist mir auch nie was aufgefallen, also dass da welche zu viel raus oder reinfahren. Also das hätte man ja nicht vermutet.
Mir persönlich, ja, hat das nicht überrascht. Ich weiß ja, dass sowas existiert, ja. Ich habe ja selber konsumiert.
Vor allen Dingen kennen wir den einen, der da seine Lagerhalle auch hat mit Elektrogeräten. Der wusste das ja auch nicht. Der hat ja davon gar nichts gewusst, ne? Und ist genau nebenan.
Zu den Tätern ist bislang wenig bekannt. Gleich zu Beginn des Einsatzes wurden 2 Männer im Alter von 41 und 50 Jahren als Tatverdächtige festgenommen. Beide sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihnen wird unerlaubte Herstellung und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen, bandenmäßig und in nicht geringer Menge. Ein minderschwerer Fall sähe wohl in der Tat anders aus.
RBB24-Reporterin Oda Tischewski. Die Berliner CDU steht unter Druck. Die von ihr geführte Kulturverwaltung soll ohne ausreichende Prüfung und gegen den Rat der Verwaltung Antisemitismusprojekte gefördert haben. Im Fokus stehen der ehemalige Kultursenator Joe Cialo von der CDU und seine parteilose Sarah Wedel Wilson auf CDU-Ticket im Amt. Diese hat sich heute in der Sache geäußert. An Christine Schenten, RBB24 Landespolitik berichtet.
Sie stehe für Aufklärung und Transparenz. Berlins Kultursenatorin Sarah Wedel Wilson zeigte sich im Berliner Abgeordnetenhaus heute zunächst einsichtig. Gab sogar zu, dass es bei der Vergabe der Fördermittel wohl keine klaren Strukturen gab. Sie schaltet nun den Landesrechnungshof ein, der bei der Förderung eines bestimmten Projekts schon hellhörig geworden war.
Ich stehe für Transparenz. Aus diesem Grund habe ich um eine Prüfung des Rechnungshofs zu den gesamten Vorgängen gebeten. Zu Ihrer Information, der Rechnungshof hatte bereits Fragen gestellt zum Nova-Festival und wir werden darum bitten, dass der Rechnungshof den gesamten Vorgang überprüft. Denn wenn hier formale Fehler tatsächlich passiert sind, werden wir sie korrigieren.
Für die Zukunft wolle sie sich darum bemühen, dass rechtssichere Förderstrukturen eingerichtet werden. Denn auch für den Haushalt 26/27 wird es in Berlin wieder Fördermittel für Projekte gegen Antisemitismus geben. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Wesener hatte zuerst den Verdacht geäußert, dass in der Kulturverwaltung Projekte auf Druck einiger CDU-Abgeordneter gefördert wurden. Diese würden sich in einem Topf für Projekte von besonderer politischer Bedeutung befinden. Beschäftigte in der Verwaltung hatten laut Wesener mehrfach Bedenken an dem Vorgehen geäußert. Darauf sei die Leitung der Kulturverwaltung nicht eingegangen und habe die Förderung trotzdem beschlossen. Im Zentrum der Vorwürfe steht Ex-Kultursenator Joe Cialo, aber auch die jetzige Senatorin Wedel Wilson. Wesener reagierte heute auf ihre Äußerungen im Abgeordnetenhaus.
Ich freue mich sehr, wenn sich die Senatorin an der Aufklärung beteiligt. Ihr kommt ja eine Schlüsselrolle zu. Wir haben hier viele Fragen, die aber eben nicht nur ihren Vorgänger betreffen, sondern auch ihr Agieren. Auch da hat sie heute versucht, das Ganze als etwas darzustellen, was vor ihrer Amtszeit gelaufen ist. Das ist nach meiner Kenntnislage und nach dem, was ich in den Akten gesehen habe, leider nicht der Fall.
Ob dies tatsächlich der Fall war, soll ein Untersuchungsausschuss zeigen, den die Fraktionen von Grünen und Linken bald einrichten lassen wollen. Auch die AfD fordert einen solchen Ausschuss. Grüne und Linke allein haben dazu aber schon die nötige Mehrheit, so Tobias Schulze, Co-Fraktionschef der Linken.
Es geht definitiv auch nicht um die Art und Weise und die Eigenschaften der geförderten Projekte. Das ist nicht Thema dieses Untersuchungsausschusses, sondern tatsächlich ausschließlich die Frage, wie hat die Verwaltung auf Interventionen seitens der CDU-Fraktion hier reagiert.
Die CDU-Fraktion wehrt sich gegen die Vorwürfe und hat bereits Akteneinsicht genommen. Fraktionschef Dirk Stettner betonte in Interviews mit dem RBB mehrfach, dass es ihm allein nicht um den Kampf gegen Antisemitismus ginge und er den Untersuchungen entspannt entgegenblicken würde. Die Vorwürfe nannte er Wahlkampftaktik und haltlos. Ex-Kultursenator Joe Cialo hat sich bisher nur über seine Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann zu Wort gemeldet. Er wolle Akteneinsicht nehmen und sich danach äußern. Der Untersuchungsausschuss soll noch vor der Abgeordnetenhauswahl 2026 eingerichtet werden.
Informationen von RBB 24 Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten. Der Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ist ein Kriminalitätsschwerpunkt. Rund um den Park wird auch gedealt. Deshalb will der schwarz-rote Senat einen Zaun und die Grünfläche soll nachts verschlossen werden. Damit soll die Kriminalität im Park bekämpft werden. Die ersten neuen Zaunteile stehen nun. RBB 24 Inforadio-Reporter Yasser Speck hat sie sich angeschaut und mit Anwohnern gesprochen.
Rund um den Görlitzer Park riecht es an diesem sonnigen Donnerstagvormittag markant nach Cannabis. Die Dealer stehen im Park, aber auch außerhalb. Zum Beispiel direkt an dem neu gebauten Zaun entlang der Wiener Straße am Südende des Parks. Dort ist auch Josi gerade auf dem Weg in den Park, um zu konsumieren. Zum neuen Zaun hat sie eine klare Haltung.
Ich finde es Schwachsinn. Es ist Geldausgeberei. Mehr ist es nicht.
Das neue Zaunstück ist in etwa 150 bis 200 Meter lang. Unüberwindbar erscheint der auch Anni nicht. Sie wohnt seit über 20 Jahren in Kreuzberg in direkter Nähe zum Görlitzer Park.
Ich finde das unmöglich, dass hier ein Zaun gebaut wird. Das wird sich einfach nicht ändern. Es wird einfach weiter verschoben und den Menschen wird nicht geholfen.
Der Zaunbau soll schätzungsweise 1,5 Millionen Euro kosten. Geld, das Anni gerne anders investiert gesehen hätte. Geld für Soziales statt für einen Zaun. Dem schließt sich auch David Kiefer an. Er ist Anwohner des Görlitzer Parks und Pressesprecher der Initiative Görli Zaunfrei. Den neuen Zaunabschnitt belächelt er nur.
Dass einzelne Zaunteile jetzt so klein werden, hat uns dann auch überrascht. Das Ganze wirkt auch nicht besonders stabil.
In keiner Grünfläche der Stadt registriert die Polizei so viele Straftaten wie im Görlitzer Park. Deshalb möchte der Senat ihn nachts abschließen lassen. Die zuständige Senatorin Ute Bonde von der CDU verteidigte vor Baubeginn bei Radio 1 das ausgegebene Geld für den Zaun.
Natürlich ist das eine teure Maßnahme, aber es geht um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger setzen wir das Geld sehr, sehr gerne ein.
Der Zaun sei, so Bonde weiter, nur eine von vielen Maßnahmen, um die Kriminalität im und um den Görlitzer Park zu bekämpfen. Dazu gehörten auch mehr Sicherheitskräfte, Parkläufer und Sozialarbeiter. Nach nur 10 Minuten am neu gebauten Zaun des Parks zeigt sich auch, wie schnell die Stimmung rund um den Görli kippen kann. Bis Ende des Jahres soll der Zaunbau abgeschlossen sein und der Park nachts schließen. David Kiefer von der Initiative Görli Zaunfrei geht davon aus, dass sich dann solche Situationen außerhalb des Parks häufen werden.
Reporter Yasser Speck war das. Brandenburger Landwirte mussten wegen der Vogelgrippe schon gut 170.000 Hühner, Enten und Gänse töten. Viele Tiere, die noch leben, müssen in die Ställe, weil Kraniche mit Vogelgrippe befallen sind. Ab morgen gilt die Stallpflicht deshalb auch im Kreis Oder-Spree. Landwirte, Forscher und Politiker haben sich auf dem Brandenburger Geflügeltag ausgetauscht. RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow war dabei.
Viele Geflügelzüchter im Land Brandenburg seien voller Sorge und Anspannung. So schildert es Putenzüchter Volkmann. Er arbeitet im Moorgut Karzfehn. Dort werden unter anderem in Gühlenglienicke bei Rheinsberg Puteneier ausgebrütet. Vom Vogelgrippe-Virusbefall sei sein Betrieb verschont geblieben. Aber
unser Antritt ist es sicherlich nicht, dort am Ende Tiere ja töten zu müssen, weil es seuchentechnisch so geregelt ist, sondern ein guter Tierhalter zu sein.
Die Gefahr durch das sich seit dem vergangenen Jahr weiterentwickelte Vogelgrippe-Virus sei massiv. So fasst Forscher Christian Grunn vom Friedrich-Löffler-Institut seinen Wissensstand vor den Landwirten zusammen. Vorsicht und Hygienestandards beachten, darauf komme es weiterhin an.
Bloß weil Tiere im Stall sind, ist es kein hundertprozentiger Schutz. Zu Biosicherheitsmaßnahmen gehören noch Zugangsbeschränkungen, Hygienemaßnahmen, die dann wirklich erst wirksam werden.
Die Art und Weise der Aufzucht und Mast von vielen Geflügelrassen in sehr großen Stallanlagen sei nicht die Ursache für das tausendfache Sterben der Kraniche in den vergangenen Wochen, versichern mehrere Landwirte. Der Standard in den Ställen sei besser als bei vielen europäischen Nachbarn. Niemand könne sagen, ob der Höhepunkt der Infektionsgefahr mit dem Abklingen des Kranichzuges Richtung Südeuropa vorbei sei, fasst Katharina Stanke, Geschäftsführerin des Geflügelwirtschaftsverbandes, zusammen.
Wir probieren dort alles, um jeden einzelnen Betrieb zu schützen, aber ich denke, das ist auch bei der Bevölkerung angekommen, dass da auch keine Angst haben muss vor unsicheren Lebensmitteln oder Ähnlichem.
Die Geflügelbauern in Brandenburg hoffen, dass die wirtschaftlichen Verluste durch die Vogelgrippe verkraftbar bleiben und die kritischen Verbraucher treue Kunden bleiben, macht Stanke deutlich.
Bisher konnten wir jetzt noch keine dramatischen Auswirkungen auf die Versorgungslage oder den Preis spüren. Wir hoffen, dass sich das auch erstmal so weiter halten kann. Tiere werden frühzeitig geschlachtet, sodass dann vielleicht das frische Geschäft nicht mehr so verfügbar ist, aber die Ware dann hoffentlich als Tiefkühlware weiter zur Verfügung steht.
Der Bericht von RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Silvia Wassermann und Silja Sodke. Industriepark oder Wald? In Brandenburg an der Havel ist darüber ein Streit entbrannt. Oberbürgermeister Steffen Scheller von der CDU ist für den Industriepark. Die Mitglieder einer Bürgerinitiative kämpfen für den Wald im Ortsteil Göttin.
Dass hier mal alle Bäume weg sind und einfach nur Industriehallen entstehen. Wie soll ich das meinen Kindern und Enkelkindern erklären?
Wenn man das hier sieht und erlebt und gerade jetzt bei dem Licht, sagt man, das darf gar nicht passieren. Und dafür setzen wir uns ein.
Du brauchst bloß den einen Baum nehmen. Guck mal, wie viele Bruthöhlen da drin sind.
Traurig, ja.
Wir kämpfen weiter und hoffen, irgendwas ändern zu können an der Einstellung der Politik.
Es geht um ein 170 Hektar großes Waldstück, das der potenziellen Ansiedlung von Industrie weichen soll. Einen konkreten Investor gibt es noch nicht. Oberbürgermeister Steffen Scheller will das Projekt trotzdem vorantreiben, vorbereitet sein.
Ich bin davon überzeugt, dass das fürs ganze Land Vorteile hat. Das Land will das und wir wollen das auch, weil diese Fläche vorzuhalten bedeutet Investorenanfragen, Anfragen von großen Industriebetrieben, von großen Industrieunternehmen sofort bedienen zu können. Und dann können die hier investieren, können Unternehmenserfolge erzielen. Das führt zu Steuern, zu Arbeitsplätzen und zu Einkommen für die, die hier leben.
Statt des Waldes würden das Land und auch die Gemeinden Kloster Lenin und Brandenburg an der Havel lieber ein sehr großes Industriegebiet sehen. Ursprünglich sollten es einmal 400 Hektar sein. Mittlerweile ist die potenzielle Fläche auf 170 Hektar verkleinert worden, unter anderem, weil hier ein Seeadler brütet. Doch auch andere Tiere benötigen Schutz, so das Argument der Waldbefürworter. Eine Wolfsfamilie beispielsweise wäre, laut Hans-Holger Liste, Sprecher der Allianz Wolf Brandenburg, von der Abholzung des Waldes bedroht.
So eine Wolfsfamilie kann eben auch nicht von einem Territorium zum anderen gehen, weil das Nachbarterritorium schon wieder belegt ist durch eine andere Wolfsfamilie. Also das wäre schon dramatisch für diese Tiere.
Im Rathaus setzt man andere Prioritäten. Inzwischen hat auch die Stadtverordnetenversammlung entschieden, ein Bebauungsplan soll her, auch wenn es noch keinen Investor gibt. Die Göttiner Waldschützer argumentieren, es gäbe genug andere freie Flächen, die man für Industrie nutzen könne. Oberbürgermeister Stefan Scheller hält dagegen.
Und das verstehen die Bürger nicht, weil die denken, da ist doch eine Fläche, da kann da was passieren. Aber die sind zu klein, zu schlecht gelegen, zu schlecht erschlossen, nicht für diese Industrieansiedlung geeignet.
Noch ist nichts endgültig beschlossen. Der nächste Schritt sind weitere Bürgerbeteiligungen. Unternehmer Nico Seger von der Göttiner Bürgerinitiative will den Wald auf keinen Fall aufgeben.
Wir kämpfen bis zum Schluss, bis die Bäume hier gefällt werden. Zur Not kette ich mich an die Bäume.
Der Kampf Industriepark gegen Wald in Brandenburg an der Havel, Ortsteil Göttin, geht in die nächste Runde.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oschwart am Mikrofon.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.